Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Insider Karl Wendel neben mir. Hallo lieber Karl.
Hallo.
Die Themen des Tages, ich würde sagen, das liegt schon das Datum nahe. Es ist heute der 6. Dezember. Ich hoffe, du warst brav. Ich hoffe, der Nicolo ist gekommen, deine Schuhe vielleicht geputzt vor der Tür gestanden und da gab es Schokolade. Das ist ja auch gerade ein heiß diskutiertes politisches Thema, oder?
Naja, nicht nur, ich war brav, also der Nikolaus war somit auch brav zu mir. Gestern war Krampus und Österreich ist ja irgendwie ein Land mit Zehntausenden Krampus- und Berchtenläufen, eine neue Kultur, dieses große Berchtenlaufen. Ja, vielleicht bringt uns aber der Nikolaus nicht nur Süßigkeiten, Äpfel und Erdnüsse, sondern auch eine neue Regierung. Das heißt ja, dass die Verhandlungen über eine neue Ampel oder die erste Ampel in Österreich eigentlich positiv verlaufen, wenngleich fix ist nichts. Wir werden sehen, was die nächsten Tage passieren wird. Ursprünglich sah es ja so aus, als bräuchte es ein Wunder, dass eben Karl Nehammer und Andreas Babler und auf der anderen Seite dann als Königsmacherin Beate Meindl-Reisinger in irgendeiner Form zusammenfinden. Weil wenn man den Wahlkampf hernimmt, hat man ja gesehen, dass die politischen Inhalte ja meilenweit voneinander entfernt waren. Jetzt scheint es aber so, dass man sich zumindest in Ansätzen geeinigt hätte. Aber ich betone es noch einmal, wirklich fix ist es noch nicht, dass Österreich eine Ampel bekommt. Und in weiterer Folge ist ja noch etwas interessant. Andreas Babler, der Chef der Sozialdemokratie, sitzt alles andere als fest im Sattel. Rudi Fussi, der Rebell, lässt nicht locker. Jetzt hat er wieder gemeldet, dass er weitere 5.342 Stimmen dazu bekommen hat. Dann liegt er schon deutlich über 25.000, wenn ich richtig informiert bin. Und eigentlich müsste dann die Diskussion losbrechen, wird er vielleicht Andreas Babler ablösen oder nicht. Es gibt ein interessantes Facebook-Posting von Rudi Fussi. Da sieht man ihn gemeinsam mit Max Lercher, den neuen SPÖ-Chef in der Steiermark, und Hans-Peter Doskozil. Also die Nebel rund um Rudi Fussi scheinen sich ein wenig zu lichten. Er ist doch nicht so ganz allein als einsamer Wolf gegen Andreas Babler, wie er sich immer dargestellt hat. Aber offensichtlich sind da noch ein paar mit dabei, eben Dosko in Burgenland. Und ich glaube auch, dass Christian Kern, der Ex-Kanzler, irgendwo im Hinterstübel eine gewisse Rolle spielt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wie das ausgeht.
Glaubst du, hat man das am Anfang unterschätzt? Weil am Anfang hat man ja fast gelacht, oder Rudi Fussi will SPÖ-Chef werden. Das hat ja nicht wirklich jemand so ernst genommen, oder? Hat sich das ein bisschen gewandelt, jetzt der Blick darauf?
Ja, zumindest innerhalb der Sozialdemokratie gibt es natürlich an führender Stelle nur Leute, die den Kopf schütteln, die eben sagen, das, was da hier passiert, ist mehr als gemein, das ist hinterhältig, das ist Heckenschießerei der allerübelsten Sorte. Und das waren die einen, die empört waren, die anderen haben gelächelt über Fussi und sein Engagement. Aber jetzt scheint so, dass das, was Andreas Babler eben eingeführt hat, dass die Basis darüber bestimmt, wer Chef der Sozialdemokratie wird, dass sich das jetzt rächt. Und wir werden sehen, ob da wirklich ein Stein ins Rollen kommt, der wirklich markant wird für dieses Land. Aber Schauen wir mal, warten wir ab. Wir werden sehen, was passiert. Ja. Jetzt haben wir 70 Tage gewartet. Wir werden noch ein paar Tage dazu warten können.
Jetzt hört man ja auch seit gestern vom sogenannten Maßnahmemix, oder? Jeder muss natürlich Abstriche machen. Klingt jetzt nicht sehr aufbauend, finde ich, glaube ich. Maßnahmemix, da stellt man sich so vor, na gut. Was sagst du überhaupt dazu? Ja, Grundsteuer hat man schon gehört, wird vielleicht ein Thema sein. Natürlich das, was gemacht werden muss bei dem Budget, doch auch klar. Wie glaubst du, könnte man sich da einigen, wenn man doch eigentlich so ganz andere Ansätze hatte?
Naja, es gibt viele Punkte, die für die ÖVP ein No-Go gewesen sind zu Beginn. Das war eben Erbschaftssteuer, Grundsteuer und Vermögenssteuer. Vielleicht nähert man sich da an, aber das ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Was mir abgeht bei all diesen Gesprächen, Verhandlungen und Seitengeräuschen, die es da gibt, keiner von denen oder keine macht so etwas wie eine positive Aufbruchstimmung. Keiner setzt sich hin und sagt, packen wir es an, gehen wir, wir werden es gemeinsam schaffen. Europaweit ist es so, man sieht das ja in Deutschland, jetzt auch zum Beispiel in Frankreich, wie kompliziert es sein kann, sagt, wir haben eine Vielzahl von Problemen, die haben wir weggeleugnet, verdrängt, weggewischt oder was auch immer. Wir brauchen eine neue Aufbruchsstimmung, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Denn eines ist klar, Asien und Amerika warten nur darauf, dass Europa schwächelt, und wir schwächeln momentan extrem, nicht nur hier bei uns in Österreich, sondern europaweit. Und auf der anderen Seite haben wir eben Asien, beziehungsweise dann die ganz großen, China mit 1,3 Milliarden Einwohnern, Indien mit 1,4 Milliarden Einwohnern, mit unglaublicher wirtschaftlicher Wucht und Arbeitswillen. Die sind einfach mehr. Und die haben Interessen, die klar darauf ausgerichtet sind, wir wollen wirtschaftlich weiterkommen. Wir in Europa sitzen da und versuchen, unsere angestammten Rechte zu verteidigen. Das wird so nicht funktionieren. Und dann ist eben noch etwas. Auf der anderen Seite des Atlantiks sitzt Donald Trump. Und Donald Trump wird ja, wenn das passiert, was er im Wahlkampf versprochen oder angedroht hat, uns mit Strafzöllen belegen. Das heißt, alles, was wir nach Amerika exportieren, ist, glaube ich, zwischen 10% und 20% teurer. Das wird natürlich eine unglaublich interessante Angelegenheit für uns in Österreich, aber vor allem für die großen Industrien, wie zum Beispiel in Deutschland und auch in Frankreich. Und da wird es wirklich noch spannend werden. Und das ist ja das Erstaunliche, wir haben jahrelang Zeit gehabt, uns auf diesen Tag X vorzubereiten. Weil es war ja absehbar, dass es ein Comeback von Trump geben wird. Getan hat es aber eigentlich keiner.
Wie würdest du derzeit die Stimmung in den USA beschreiben? Was sind die Hauptpunkte, die du sagen würdest?
Ja, alle diskutieren eben über das Kabinett bzw. die Mannschaft von Donald Trump. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass dieser Mann eben gewählt ist, dass er am 20. Jänner, wird es glaube ich soweit sein, wird er eben eingeführt werden, und dann wird es spannend für uns in Europa, überhaupt weltweit. Trump kommt ja morgen nach Europa, wenn ich richtig informiert bin, und zwar zur Wiedereröffnung von Notre Dame, der Kathedrale, die abgebrannt ist. Und das wird ein riesiges Spektakel mit Frankreichs Präsident Macron und 60 Staatschefs, die da anreisen. Von Österreich fliegt Karl Nehammer hin. Und ja, also es wird ein riesiges Spektakel werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben nicht nur wir in Österreich ein kleines Problem, sondern auch die Franzosen haben ein riesiges Problem, sprich, die haben keine Regierung. Also momentan schwächelt in Europa alles. In Deutschland gibt es keine Regierung oder eine Minderheitsregierung. Ja, in Frankreich gibt es keine Regierung, in Österreich gibt es keine Regierung, wenngleich man die nicht in einen Topf werfen kann. Da ist Österreich relativ ja, egal, wenn man das so nennen kann, aber momentan hat Trump keine wirklichen europäischen Gegner. Mhm. Aber Frankreich wird ein interessantes Ding.
Mhm. Bleiben wir vielleicht ein bisschen bei Frankreich, da ging es ja Schlag auf Schlag. Auf einmal hat es geheißen, oder, die Regierung von Michel Barnier, die wurde gestürzt. Wie ist es so weit gekommen und wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Wie kann man sich da die Situation vorstellen?
Naja, in Frankreich ist eine Minderheitsregierung. Mhm. Etwas, was man in Österreich zum Beispiel auch angedacht hat. Mhm. Eine Minderheitsregierung bestehend aus der ÖVP und den Neos zum Beispiel. Ja? Dann bräuchte man immer Mehrheiten im Parlament. Und die Regierung Barnier, also Regierung der Mitte, ist erst im August installiert worden und jetzt ist er schon wieder weg. Warum ist er weg? Er hat in Eigenregie, Michel Barnier, der ehemalige EU-Spitzenmann, in Eigenregie wollte er den Haushalt durchboxen. Das hat natürlich Marine Le Pen von den Rechten, die mit die Abstand größte Einzelpartei im französischen Parlament hat, und die Linken, das ist eben das Interessante in Frankreich, dass eben die extremen Linken, ja, und die extremen Rechten alle gegen Macron gestimmt haben. Das waren 377 Abgeordnete in der dortigen Nationalversammlung und damit war Michel Barnier und die Regierung Macron Geschichte. Ja, das ist am Donnerstag passiert, Misstrauensantrag, Rücktritt, weg. Alle haben gewartet darauf, ob Macron eine neue Regierung installieren wird, beziehungsweise einen neuen Premier. Das hätte er gestern am Abend verkünden sollen. Er hat aber gesagt, das wird noch dauern. Er wird es vermutlich erst im Jänner machen und nicht jetzt. Ich vermute, er hat keinen gefunden, der diesen Job so auf die Schnelle machen möchte. Außerdem haben viele eben spekuliert, es ging ja von bis hin zum Rücktritt von Macron, aber Punkt 1 wird es sicher diesen Auftritt morgen bei der Wiedereröffnung von Notre Dame nicht nehmen lassen. Und Macron hat in der Ansprache ja gesagt, ich bin gewählt, ihr werdet mich weitere 30 Monate als Präsident aushalten müssen, egal was die Opposition jetzt sagt oder auch nicht. Es war recht zynisch, was er da gestern von sich gegeben hat, aber das zeigt eben, wie die Situation in Frankreich wirklich ist. Den Spagat, den Macron machen muss, um überhaupt eine Maßnahmen durchzubringen in der Nationalversammlung, er muss die extremen Rechten, also Marine Le Pen, die mit ihm viele Rechnungen offen haben, und die extremen Linken, die in einem Bündnis zusammengeschlossen sind, immer in irgendeiner Form zusammenbringen, sonst findet er keine Mehrheiten. Und das ist eben das Dramatische an diesem Wahlergebnis, das es übrigens nur deshalb gibt, weil Macron am 9. Juni bei der Europawahl, wo er so fürchterlich verloren hat, eben in der Nacht noch gesagt haben, wir müssen Neuwahlen abhalten. Ja, er hat spekuliert, er hat gepokert, aber diesen Poker klar verloren, weil bei den Neuwahlen im Juli kam eben dann dieses komplizierte Wahlergebnis heraus. Nicht ganz unähnlich dem, was wir da hier in Österreich haben, aber wir werden schauen, wie das weitergeht. Macron wird uns erhalten bleiben, aber extrem geschwächt. Und ob er jemanden findet, der jetzt diesen Job des Premierministers für ihn machen wird in den nächsten Tagen, das sei einmal dahingestellt. Es ist aber in Frankreich nicht unähnlich zu den USA, ein bisschen anders. Also da hat die Regierung nicht die Macht, die bei uns eine Regierung hat, sondern die größte Macht liegt beim Präsidenten.
Und man hatte irgendwie auch das Gefühl, dass die Bevölkerung ganz anders an Sachen herangeht, oder? Ausschreitungen sind in Frankreich immer wieder ein großes Thema eigentlich, oder? Wenn man unzufrieden ist. Merkst du das auch so und wie glaubst du, denkt man da gerade darüber, über das, was da gerade passiert im eigenen Land?
Ja, man ist im höchsten Maße unzufrieden, aber das Land ist extrem gespalten. Auf der einen Seite eben die extreme Linke, die sich zusammengeschlossen hat zu einem Bündnis, sehr stark. Und auf der anderen Seite die extreme Rechte, Marine Le Pen. Ja, Marine Le Pen hat gegen Macron bei Wahlen zweimal verloren. Es gibt gegen sie eine Vielzahl von Prozessen oder Anklagen, die laufen. Und das möchte sie natürlich vom Tisch haben. Ja, und sie will auf jeden Fall vorgezogene Präsidentschaftswahlen haben. Das könnte unter Umständen gehen. Vorgezogene Nationalratswahlen gibt es in Frankreich nicht. Also das kann nur innerhalb von einem Jahr stattfinden, also frühestens 2025, Ende 2025. Und nur beides findet nicht statt, weil Macron gestern klipp und klar erklärt hat, nein, egal wie groß der Druck ist, ich bin gewählt, ich bleibe, ich trete nicht zurück.
Ja, ich bleibe, erinnert uns ja dann auch wieder an Österreich, oder? Zumindest Karl Nehammer, wie gesagt, und die Regierung, lieber Karl, wir sind fast am Ende. Wie glaubst du, geht es jetzt weiter? Es ist einmal der 12. Dezember hier bei uns, ein Stichtag, oder? Ich glaube, da werden mal die vorläufigen Ergebnisse präsentiert, kann man das so sagen, mit den großen Teams, und dann wird man weiterschauen?
Ja, der Druck ist natürlich enorm, auf diesen Verhandlungen lastet. Es ist ein Riesending, das da gedreht wird. Es sind ja bis zu 300 Experten, die in verschiedensten Untergruppen all diese Punkte ausarbeiten sollen, die für unser Land wichtig sind. Und man soll das schon ernst nehmen und mit einer trotz hohen Drucks sollte man da schon mit einer Akribie arbeiten, denn es geht um unsere Zukunft und die Probleme, die wir haben, werden ja nicht kleiner, sondern sie werden größer. Und eines hat ja auch gezeigt, die Leute wollen das, was gewesen ist, nicht mehr. Ja, und das eine und das andere ist, die FPÖ unter Herbert Kickl wird immer stärker. Wir haben gesehen, bei den letzten Umfragen liegen sie schon bei ca. 35%, was atemberaubend ist. Vielleicht war es tatsächlich ein riesiger Fehler des Bundespräsidenten, dass er nicht von Beginn an den Herbert Kickl bzw. die FPÖ mit der Regierungsbildung beauftragt hat. Aber es ist so, wie es ist. Wir brauchen da nicht herumranzen. Jetzt muss es eben darum gehen, eine möglichst tatkräftige, schlagkräftige und vor allem stabile Regierung zusammenzubringen. Denn eines ist klar, es gibt kein schlechtes Wahlergebnis. Es gibt nur eine schlechte Politik, die zu einem Wahlergebnis geführt hat, egal ob uns das Ergebnis schmeckt oder nicht.